Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Thomas Stärke, einer der erfolgreichsten Unternehmer jüngerer Generation in Zürich. Er hat unter anderem jobs.ch gegründet und gut verkauft. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Mädchen, diese Nacht leitest mir an. Du hast mich plötzlich so vermisst. Und da fragst mich nach dem Kind und wie es mir geht. Sagst, komm, wir fehlen nochmal ganz vorne an. Ich habe das schon so viel Mal gehört. Und jedes Mal ist es wieder gleich. Jedes Mal verwitschst du mich, wenn du sagst, ich mach dir weh.
Thomas Stärke, Musik, haben wir jetzt gehört von der Sina aus dem Wallis, hat einen speziellen Grund, unter anderem weil der Thomas, er ist Mitgründer von Zermatt Unplugged, einem grossen Festival in der Schweiz, der im April wieder wird stattfinden. Aber zuerst einmal, herzlichen Dank, dass du gekommen bist, Thomas. Wer bist du?
Hallo Roger, ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin ein Berner in Zürich, der verschiedene unternehmerische Abenteuer hinter mir hat und in ein paar verschiedenen unternehmerischen Abenteuer noch mit drin steckt. Viel mehr weiss ich jetzt nicht, was
du. Aber du hast ja wirklich eine sehr ungewöhnliche Karriere, auf die werden wir natürlich eingehen. Was meinst du, was hast du denn für spezielle Eigenschaften, die andere nicht haben?
Ich glaube, ich bin jemand, der sich relativ gut begeistern kann für eine Idee oder ein Projekt und dann zum Teil es mir auch gelingt, andere Leute mit zu begeistern für die Idee. Ich habe vielleicht eine gute Vorstellungskraft auch, dass ich mir Sachen, Projekte und Ideen noch vorstellen kann, gewisse Visionen, Strategien daraus entwickeln und eben dann will ich Leute auch mitreissen.
Das sagen andere sagen es auch, aber du hast es geschafft gehabt. Von Anfang an eigentlich ziemlich schnell.
Also von Anfang an in dem Sinn auch nicht.
Ja, natürlich. In jungen Jahren, also gut. Jobs.ch ist ja 2007 verkauft worden, man hat gesagt, glaube ich, für 130 Millionen. Und das hat dir gehört, oder?
Also ich hatte noch einen Partner, gehabt, der dabei ist.
Hat auch noch ein paar Franken bekommen. Relativ junge Jahre, relativ viel Spielgeld hast du gehabt. Aber fangen wir doch an, wo du angefangen hast. Du hast an einem Ort angefangen, wo es unsexier nicht kann sein, wo wenig, am wenigsten zukunftsträchtig kann sein in der ganzen Schweiz, bei der Militärpferdeanstalt in Bern. Dort hast du die kaufmännische Lehre gemacht.
Du, das war eben für mich damals noch sexy gewesen, weil ich habe dann geritten und habe dann gefunden, das hat irgendwie Bezug zu etwas, was mich interessiert. Und es war dann tatsächlich auch sexier gewesen, als es tönt, weil die Militärpferdeanstalt, die es heute leider nicht mehr gibt, das ist noch das Pferdezentrum in Bern, hat dort eine Pferdemesse organisiert zusammen mit der BA. Und dann habe ich zum ersten Mal so ein bisschen Veranstaltungs- und Eventluft können schnuppern und habe mich dort ein bisschen können.
Aber du hast nicht gedacht, dass Ross militärisch gesehen Zukunft bedeutet?
Nein, so habe ich es nicht gedacht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich dort meine ganze berufliche Karriere wieder verbringe.
Gut, also. Und dann, was ist als nächstes gekommen? Du hast also die Lehre abgeschlossen. Und was ist dann passiert?
Dann bin ich ein Austauschjahr, hat mir gerade noch gelangt, das letzte Highschool-Jahr zu machen in den USA und anschließend ein paar Monate nach Frankreich. Und dann bin ich eigentlich zurück nach Bern gekommen und habe irgendwie auf meine Berufung oder eine Art Eingebung gewartet.
Und ist sie gekommen?
Die ist dann irgendwie nicht gekommen.
Sie ist nicht zu dir gekommen, du hast mir zu Zürich gehen. Die kommt dann allerdings nicht.
Nach ein paar Monaten habe ich dann einen Job suchen und habe dann auch lustigerweise ihre Buchhaltung gefunden, was ich nie gedacht habe, dass ich das würde machen. Ich war immer ganz schlecht in der Schule, wo ich das KV gemacht habe. Aber in der Prüfung war ich gut.
Okay.
Dann habe ich gedacht, vielleicht sei das ein Zeichen.
Und dann?
Ist dann noch nichts wahnsinnig nachhaltig daraus geworden. Aber ich habe dort immerhin meinen Geschäftspartner kennengelernt, wo wir dann später eben Jobs.ch gegründet
haben. Gut, also zuerst hast du, glaube ich, Jobindex gemacht. Du hast gemerkt, man kann mit dem Stellenwert, damals war es ja ein riesiger Stellenwert, im Tagesanzeiger beispielsweise, Stellenanzeiger, wo es ja, was weiss ich, jede Woche Millionen reingeschuffelt haben. Und dann hast du gesagt, in diesen Markt gehe ich rein.
Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass der Markt eigentlich parat ist für eine gewisse Veränderung. Also, dass die Form, wie Stellensuchende und Arbeitgebende zusammenfinden, jetzt so vielleicht noch nicht gerade die Endform ist und haben eine neuartige Zeitung herausgebracht. Und ich aber muss sagen, wo in dieser Form, wie wir es gemacht haben, es nicht gerade auf Anhieb erfolgreich
ist. Was ist denn neuartig gewesen? Es war einfach ein bisschen kleiner gewesen und weniger Auflage gehabt, als was der Tagesanzeiger hat können bieten.
Ja, also vom Stellenangebot drinnen ist es nicht kleiner gewesen, weil wir haben auch, was uns recht angekündigt ist, wurde eine Übersicht über Stellen aus anderen Medien angeboten.
Ah,
Stellensuchend hat es können.
Cloud.
Es ist so interpretiert worden.
Und wie hast du das interpretiert?
Heute im Internet, gell, würde ja auch, also mal die Verleger reden zum Teil natürlich heute auch noch von Klauen bei Google, aber es ist im Prinzip eine Art Indexierung gewesen und es hat ja so geheißen Jobindex.
Gut, Mitte der 90er ist etwas Revolutionäres passiert. Das Internet ist so richtig in Fahrt gekommen. Wie bist du da aufmerksam geworden?
Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind dort im Technopark mit einem relativ kleinen Team und irgendwo habe ich auch mal darüber gelesen halt, und habe mal einem Mitarbeiter gesagt, da gibt es so etwas Neuartiges wie das Internet, tu doch das mal organisieren, oder? Und dann haben wir dann irgendwie mal so eine, ich weiß nicht mal mehr, wie ihr das sagt, so eine Route gehabt, die auch die lustigen Geräusche gemacht hat.
Aha, mal so einfach eine Demo bekommen. Ja, eine Demo, wie das funktioniert. Und dann, aber dann ist ja der Schritt, eben dann hätte ich irgendwie den Schritt kommen, das, was eben in der Zeitung läuft, und in Amerika heisst das Classified, Kleinanzeigen im Bereich Jobs, das ist eigentlich das Medium, wo das noch viel mehr könnte eingesetzt werden und günstiger und so weiter. Wie ist das passiert?
Ja, man hat dann einfach gemerkt, in der Printform haben wir wirklich Mühe gehabt, den Tageszeitungen dort stehen zu bieten, Alternativen zu sein. Und man hat gemerkt, online, das hat wirklich das Potenzial, eine Alternative zu sein. Und hat dann vor allem mit Personalvermittlern, Personalberater ins Rat angefangen und einfach festgestellt, dass das viel Zugriff generiert von Stellensuchen. Das
von Anfang an?
Da ist, ziemlich von Anfang an, ja.
Aber jetzt müsste man ja sagen, die Verlag, die da in diesem Business gewesen sind, die hätten ja eigentlich müssen sagen, hallo, das ist unser Business, das müssen wir verteidigen, weil wenn da eine neue Technologie kommt, dann müssen wir da zuerst sein. Wieso haben die das verpasst?
Also die Verlage haben schon relativ früh etwas gemacht, haben sich dann im ersten Schritt zusammengeschlossen. Irgendwann ist dann Tamedia dort raus, hat die Winnergruppe selber gemacht und Swissclick ist mit einem anderen Verlag noch weitergelaufen. Also man hat dem schon nicht tatenlos zugeschaut. Aber irgendwo hat man natürlich ein bisschen Angst gehabt, bei den Verlagen sich selber zu kannibalisieren.
Ah, ist, ja? Ist das der Grund?
Mein Eindruck ist, dass man immer mit dem einen Fuß auf dem Gas und dem anderen auf der Bremse war. Mhm. Und dann ist es halt auch schwierig, so Innovationen irgendwo aus einem grossen Unternehmen heraus zu generieren.
Andererseits hat man dort natürlich auch ein bisschen investieren müssen. Relativ wenig, glaube ich, am Anfang, oder?
Jetzt in meinem Fall,
ja.
Wir haben eigentlich uns selber finanziert.
Eben,
wir
also,
haben eigentlich praktisch das selber
eben, gemacht. Aber ja. Andererseits, eben die Verlage hätten ja den Markt können für sich kassieren. Und du bist innerhalb von wie vielen Jahren, 1997 hast du das gegründet, innerhalb von wie vielen Jahren bist du dann Marktleader geworden bei Jobs.ch?
Ich würde sagen, wir sind so ab 05 ungefähr sind wir Marktführer gewesen.
Unglaublich, also die Verlage haben eigentlich ihr Kerngeschäft nicht können bewahren. Und dann hätten sie ja, wo du dann glaubst, hast du aussteigen 2007, hätten sie es ja posten können. Aber sie haben es, glaube ich, zu teuer gefunden.
Ja, also klar, sie waren natürlich die Verlage oft eine Shortlist gewesen, und sie waren in gewissem Maß interessiert gewesen, aber ich glaube, haben einfach die Dimension des Geschäfts noch nicht ganz richtig
ist gestellt. Doch erstaunlich, oder? 2007 reden wir jetzt. Also nach 10 Jahren, wo das gekommen ist, wo man gemerkt hat, wo der Training geht, haben die Verlage nicht gemerkt. Ich glaube, du hast es verkauft für 130 Millionen, hat man gehört. Ist das etwa richtig?
Also wir haben damals Stillschweigen vereinbart über den Preis, aber es ist eine staatliche Summe.
Ja klar, aber es ist jetzt auch schon verjährt. Also kann man sagen, es war etwa in dieser Dimension, also mehr oder weniger?
Ich bin ungefähr so rausgekommen, wie man bei dir gelesen hat, bei genau. Radio 24.
Gut, bei mir ist es veröffentlicht worden.
Aber ich
kann es leider im Nachhinein muss sagen, so viele Sachen gegeben, über den Verkaufspreis wird Stillschweigen vereinbart. Und bei mir haben sie es offenbar rauspuppen und das hat mich im Nachhinein gestört. Und du hast gesagt, also ich gehe jetzt mal aus, 130 Millionen. Und dann 5 Jahre später, das ist eine amerikanische Firma, Tiger Global Management, hat es gekauft und die haben das für den dreifachen Preis denen verkauft, wo es am Anfang zu teuer war, nämlich Ringe und Tamedia, für 390 Millionen. Das ist also schon eine erstaunliche Entwicklung. Die Amerikaner haben es verdreifacht.
Ja, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so eine Verdreifachung gewesen, aber sie haben es tatsächlich nochmal recht können steigern, beziehungsweise natürlich das Management gewesen, vor allem hier das Team, das mit mir zusammen die Firma aufgebaut hat, wo das zu einem guten Teil erschaffen hat.
Ja, bist du noch dabei gewesen, nach 2007, nachdem du verkauft hast, bist du noch dabei geblieben?
Ich bin noch 2 Jahre oder 3 Jahre bin ich noch dabei gewesen,
an einem Restanteil. Wie ist denn das, wenn man nicht mehr der Chef, also nicht mehr der Besitzer ist und muss noch irgendwie wahrscheinlich gemäss gewissen Vertrags Konditionen, Umsatz und Gewinn generieren, aber im Wissen, das geht jetzt dann zu Ende.
Also ich hatte den Vorteil, dass ich keine operative Verpflichtung hatte, weil ich wirklich ein tolles Management-Team dort im Place hatte und von dem her einfach noch Verwaltungsratsverpflichtung hatte und bin auch in der Schweiz der grösste Einzelaktionär gewesen. Aber auch das hat sich tatsächlich nicht so toll angefühlt.
Ah, dann hast du nachher nochmal kassiert, wo es dann nochmal weiterverkauft hat.
Nein, ich habe vor dem Weiterverkauf von Tamedia Ringe, habe ich dann, weil es sich tatsächlich nicht so toll angefühlt hat, gefunden, ich würde eigentlich die Anteile auch.
Aber kann man sagen, im Nachhinein betrachtet, in hindsight, wie die Amerikaner erwähnen, hinterher hast du eigentlich zu früh verkauft.
Es kommt darauf an, nach welchem Kriterium?
Nach dem Kriterium Dollarzeichen oder Frankenzeichen?
Wenn man natürlich das Dollarzeichen als das wichtigste Zeichen im Leben führt, dann hast du absolut recht. Dann sind dann auch die gleichen Leute, die man wahnsinnig gratuliert hat zum Verkauf, die natürlich gekommen und haben genau das gesagt. Aber ich habe mich schon selber gewundert, wieso man die Leute eigentlich gratuliert haben.
Ja, immerhin. Wie alt bist du denn, wo du so richtig, wie sagt man, wieder amerikanisch, weil du hast ja verhandelt mit denen. Du take some of the chips oder all of the chips off the table.
35 oder 36, aber ja. Der, der die Firma gekauft hat, also ist jetzt nicht gerade der Inhaber von der Firma, aber der wichtige Mann, der war 27 gewesen, oder? Und der hat den Deal allein gemacht, oder? Über das Ganze.
Aber
also,
hat,
es ist immer einer jünger, und reicher.
Und schöner. Also, aber jetzt ist denn das irgendwie von den Schweizer Verlegen einfach auch dort noch nicht erkannt worden? Die Amerikaner haben es einfach besser gecheckt und die haben eigentlich, sagen wir jetzt mal, mit überschaubarem Aufwand eben das Geld verdoppeln oder verdreifachen können, in no time.
Ja, also ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also die Amerikaner, die sind natürlich schon in anderen Online-Stellenmärkten investiert gewesen und die haben tatsächlich einfach weltweit eine bessere Einschätzung gehabt und sie natürlich funktionieren anders. Also das denen ihr Geschäft natürlich, die Art von Risiken einzugehen, die haben auch nicht überall Erfolg. Und wo sich dann das Geschäft halt so definitiv nachhaltig etabliert hat, hat dann die Verlage schon gemerkt, jetzt müssen wir zuschlagen, sonst sind die Fälle für immer.
Das heisst, aber dann haben sie natürlich viel höhere Preise müssen zahlen als vorher. Jetzt ist ja gerade Ricardo, da die Tauschbörse ist ja verkauft worden. Tamedia hat das alleine gemacht für 240 Millionen, obwohl offenbar Verlust geschrieben worden ist da im letzten Jahr. Also es werden mittlerweile gewaltige Ziele, Preise werden gezahlt, weil wir das Gefühl haben, wir dürfen jetzt gar nicht mehr verpassen.
Ja, das sind halt die Grundstücke an der Bahnhofstrasse sozusagen übersetzt jetzt oder in die reale Welt. Im Internet gibt es halt jetzt in der Schweiz mindestens ein paar ganz grosse Plattformen und viele gehören schon den grossen Verlagen. Und Ricardo hat eine ausländische Firma auch noch gehört und ist sicher eine letzte grosse spannende Gelegenheit gewesen. Und ich denke, aus meiner Sicht hat Tamedia dort einen guten Schritt gemacht.
Aber wenn du jetzt das anschaust, hast du das Gefühl, das Ganze ist jetzt am Anfang überschätzt worden und jetzt ist es vielleicht überschätzt, ist es überhitzt auch die Preise, die jetzt gezahlt worden sind von denen. Vor allem Ringier und Tamedia sind ja die beiden grossen. NZZ hat auch gar nichts gemacht, oder? Und die haben jetzt nichts mehr zum Posten, stehen jetzt da mit ihren Zeitungen rum und wissen nicht, wie weiter. Aber das jetzt einfach aus Panik, dass man fast bereit ist, jeden Preis zu zahlen.
Ich glaube nicht einmal, was das ist. Also, es haben sicher auch die grossen Verlage, die ein oder andere Investition gemacht, wo sie sich im Nachhinein ein bisschen gereut waren. Das gibt's aber. Und ich glaube, schlussendlich jetzt die Preise von diesen Plattformen, die wir davor hatten, inklusive Jobs, dass das schon werthaltig ist. Also, jetzt vielleicht auch nicht jetzt auf alle Ewigkeiten, aber dass man das Geld, das man dort investiert hat, tatsächlich zurückfinden kann.
Die Frage ist ja eben, auf alle Ewigkeiten nicht, sagst du. Wie stark ist Gefahr, dass irgendein anderer in diesem Erd reinkommt. Oder? Du hast ja können eben mit null Geld reinkommen können. Offenbar die Anfangskosten sind am Anfang gleich gewesen. Heute sind sie sicher grösser und man muss Werbung, Marketing machen etc. Aber man redet immer so von der Gefahr, jetzt kommt dann Google oder Facebook mit ihren Möglichkeiten und werden dann gerade ein richtiger Konkurrent auch für einen Marktleader in der Schweiz.
Ja, also die Gefahr, die ist natürlich absolut da. Entweder neue Technologien, komplett neue Ideen, neue Ansätze oder eben die grossen internationalen Player, schon bei diesen Geschäften, Cineman, Teleboy, die Sachen, die wir heute machen, ist das natürlich auch allgegenwärtig. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Mhm. Das ist eine ganz andere Dynamik als früher. Wenn du dein Radio 24 hast, kannst du können davon ausgehen, also da muss sich einer wahnsinnig auf den Kopf stellen. Das steht einfach da, der Limmatstrasse, und funktioniert.
gut. Aber jetzt ist eben die Frage, was ist einfacher, heute zu machen, irgendwo in einen bestehenden Markt hineingehen und versuchen, weil dort offenbar unglaubliche Margen erzielt werden, dort einzudringen oder ganz etwas Neues zu finden. Komm, reden wir doch über das, weil Internet interessiert ja alle. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist «Lost Again» von Yellow und das ist ein Titel von meinem Freund Dieter Meier und natürlich von Boris Blank. Und da habe ich kürzlich wieder ausgegraben, da habe ich geliebt als Teenager und ich finde, da kann Yellow heute noch stolz drauf sein.
Only in your eyes.
mir ist der Thomas Stärchi, er ist Gründer von Jobs.ch und vielen anderen Sachen, über die werden wir zum Teil noch reden. Aber was mich jetzt interessiert, die ganze Welt, ist am Schluss nur noch vom Internet aus steuern, heisst es in Amerika. Immer wieder gibt es neue Applikationen, wo man sich die Augen reibt und sagt, was, das geht jetzt? Uber zum Beispiel, Taxi. Wer hätte jetzt an diese Sache gedacht, dass man Taxi weltweit internetmäßig völlig neu kann aufgleisen. Aber diese Sachen kommen immer alle aus Amerika, oder?
Ja, also es gibt beispielsweise jetzt gerade ähnlich wie Uber gibt so eine Applikation aus Deutschland, die heisst MyTaxi, glaube ich. Ich nutze die auch, ich bin ja viel in Berlin, nutze das so, das funktioniert auch sehr gut, aber es ist halt auf Taxi ausgerichtet. Aber klar, viele von den grossen Projekten kommen aus den USA mit einem unglaublichen Finanzdruck. Auch,
ja, aber die sind ja wie viele Milliarden wert, die Uber bereits? Schon 10, 20 Milliarden?
Das letzte, was ich gelesen habe, war 40 Milliarden. Oder?
Also,
das heisst,
ja,
wert das? Also, du einfach scheinbar im Moment investierst. Zu dieser Bewertung tatsächlich dort weiteres Geld einschießen.
Und du würdest da investieren? Zu dieser Bewertung?
Nein, ich würde nicht investieren. Aber das heisst nicht, dass es nicht möglicherweise werthaltig ist. Ich verstehe das nicht, wie das so einen riesen Wert hat.
Aber du hast ja etwas ja früher erkannt, eben bei Jobs. Irgendwie fragt man sich, ist es das ein One-Hit-Wonder gewesen, wo du einfach im richtigen Moment das Richtige gemacht hast, wo dann explodiert ist? Wir haben die Zahlen gehört. Und dass es dann nachher schwierig wurde, ist das irgendwie zu duplizieren?
Also das würde ich sicher so sagen. Ich habe das so immer ein bisschen so angeschaut und gesagt, also das ist jetzt für Schweizer Verhältnisse ist das eine relativ grosse Geschichte gewesen.
Ja,
weiss Gott. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich dann nochmal eine Situation habe, wo ich nochmal etwas in dieser Dimension machen kann. Das ist ja nicht unbedingt das, was mich antreibt, aber natürlich neue Sachen anzureissen und aufzugleisen und aufzubauen, das reizt mich nach wie vor und das mache ich auch weiterhin.
Genau, du bist ja dort noch aktiv, aber hast du das Gefühl jetzt, dass, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, dass die grossen, eben Google, Facebook, Apple, dass die wirklich auch in Schweizer Märkten auf dieser Ebene werden eindringen und dass da eine grosse Gefahr ist für die bisherigen Portale, dass die einfach zu wenig vielleicht geschützt sind oder zu wenig unique sind oder vielleicht auch zu teuer sind oder zu hohe Margen haben und durch das irgendwie da neue Competitors direkt anziehen?
Ja, teilweise ist das ganz sicher so. Und ich finde es schwierig, auch jetzt für unsere kleine Firma Projekte zu finden, wo man sagt, die sind jetzt genug local und genug lean, so dass man kann sagen, das ist jetzt nicht etwas, wo man da gerade muss Angst haben, dass das kommt, aber Google und Facebook, die werden und die tun konkret Geschäftsbereich um Geschäftsbereich natürlich dort irgendwie dazufügen. Die müssen ja ihre Werte auch irgendwie rechtfertigen und die müssen sich auch irgendwie weiterentwickeln.
Gut, also du vom Internet bist gekommen und dann der nächste Schritt, ich glaube, es war der nächste Schritt gewesen, ganz klar, Film. Hollywood. Also angefangen hat es, glaube ich, in Zürich in der Condor, später dann mit dem Oliver Stone hast du einen Film gemacht. Da habe ich gedacht, okay, so viele Leute haben schon mit so Träumen Geld verloren, jetzt kommt die Stärke, das wird ihm nicht anders gehen.
Ja, das ist mir auch nicht anders gegangen. Das sagst du genau.
Ich sage, das bin ich auch ein bisschen die eigene Erfahrung. Ich habe auch schon einen Film produziert oder mitproduziert international, wo es dann nicht geschafft hat als Spitze der Charts.
Also, weißt, man muss ja auch relativieren, dass mit dem Oliver Stone also gemacht, so wahnsinnig viel habe ich ja nicht gemacht, oder? Mein USB war eben schon ein bisschen das Geld gewesen, zu dem Zeitpunkt.
Du hast ja 3,7 Millionen hast dort eingeschüttet, oder? Wie viel ist es zurückgekommen? 5 Franken?
Nein, es ist ein bisschen mehr, weil wir immerhin die ganzen deutschsprachigen Rechte waren. Aber es war ganz sicher nicht der Betrag, den ich reingesteckt habe. Aber dann muss, zu dem Film muss ich sagen, also ich habe andere...
Das muss man noch sagen, doch ganz kurz. Es ist ein Film, der heisst W, ein bisschen ein seltsamer Titel, bezieht sich natürlich auf den George W. Bush, ist eine Art ein bisschen eine Biografie gewesen, so wie man sie von Oliver Stone kennt, hat über den Kennedy, über alle anderen, hat er das ja gemacht gehabt. Und der ist dann nicht einmal ins Kino gekommen.
Der ist in der Schweiz nicht einmal ins Kino gekommen, in anderen Ländern natürlich im Kino gewesen. Man hat eine neue Vertriebsform gewählt. Man hat eigentlich zum Amtswechsel vom Präsidenten haben wir mit dem Sonntagsblick eine Aktion gemacht. Man hat dort DVDs beigelegt. Das
war
recht innovativ. Das war gratis beigelegt. Aber der Sonntagsblick hat dort natürlich das Projekt mitfinanziert. Das war eigentlich noch eine spannende Geschichte.
Aber es war ein bisschen Restenverwertung.
Nein, das hat ich jetzt auch nicht gesagt. Mir war das Anliegen, diesen Film unter die Leute zu bringen, ja. weil das ist jetzt nicht ein Film, der mich aufregt, dass ich ein bisschen Geld damit verloren habe. Das habe ich wirklich mit grosser Freude gemacht, Oliver Stone können helfen, diesen Film rechtzeitig auf das Amtsende vom W rauszubringen, weil das ist einfach ein Thema gewesen, das mich beschäftigt hat.
Also Oliver Stone, muss man vielleicht sagen, für alle, die es nicht mehr ganz präsent sind, hat auch schon Oscar gewonnen mit Platoon, hat andere Filme gemacht, Born on the 4th of July und so weiter. Grosse Filme, aber ist ein crazy guy. Und wie bist du denn mit dem umgegangen? Also ich meine, ich habe den erlebt am Morgen um 9 Uhr, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt kommt der gerade, ich habe mal ein Interview mit ihm gehabt fürs Fernsehen, der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, hat geschwitzt etc., hat wahrscheinlich Sachen eingerührt, die ich gar nicht wüsste, was es alles ist. Also sehr ein extrovertierter, sehr spezieller Mensch.
Weißt du, darum sage ich, also das heisst, der Film zusammen gemacht, oder ein Grossteil von unserer Leistung war vor allem gewesen, das zu finanzieren, und ich habe ihn vielleicht in diesem Kontext 5-6 Mal getroffen.
Okay. Gut für
also, ja, und er ist natürlich eine spannende Person, aber ich würde jetzt nicht eine Woche mit ihm in Ferien, würde ich sagen.
Gut, aber eben.
Er oder mit mir wahrscheinlich.
Ich glaube, er hat andere Ambitionen oder andere Ausrichtungen. Aber jetzt nochmal, aber da hast du gemerkt, man kann mit Film relativ sehr schnell sehr viel Geld verlieren.
Ja, das ist ja so, ja.
Okay. Aber was hat dich denn so fasziniert? Du hast ja Condor gekauft in der Schweiz. Das war eine renommierte Filmfirma, die auch schon, was soll ich sagen, Schuhe rausgezogen hat bei Filmproduktionen, wo der PC Futter auch schon Jahre vorher versucht hat, in den amerikanischen Markt in das Kino reinkommen mit Produktionen. Und es ist nicht gegangen, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, oder?
Ja, es ist extrem schwierig und eben international funktioniert das Geschäft noch mal ein bisschen anders, vielleicht jetzt als bei uns in der Schweiz oder in Europa oder im deutschsprachigen Raum. Es ist unglaublich schwierig und für mich war es einfach etwas gewesen. Schlussendlich, ich wollte das machen, ich hatte immer eine Leidenschaft für Film und ich hatte die Möglichkeit gehabt und ich habe ein paar Sachen verfolgt nach 2007, wo ich einfach Lust darauf hatte und wo ich nicht mit wahnsinnig vielen Konzepten dahinter war und das hat mich viel Geld gekostet. Aber es hat mir irgendwo durch gleich Befriedigung gegeben, weil ich es ja machen und aber ich konnte es mir leisten. Und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss etwas machen.
Gut, eben klar. Eben, du hast gesagt, ich habe so viel Spiel. Ich habe am Anfang gesagt, Spielgeld. Ist ein bisschen Spielgeld gewesen,
ist ein bisschen
was du eingesetzt hast, oder? Und was war das Positive, was du gelernt hast? Hast du einfach gelernt, mach es nie mehr dort, oder was?
Ja, ich weiss jetzt ein bisschen, wie das funktioniert in diesem Geschäft. Und ich habe dort auch natürlich gute Zeit gehabt und eben einiges gelernt. Und, aber für mich ist es jetzt wirklich so, ja, in dem Bereich, das Thema, das habe ich für mich abgeschlossen. Ich gehe jetzt sogar wieder lieber ins Kino.
Genau, es erinnert mich an einen Ausspruch von Helmut Thoma, dem Gründer von RTL, wo ich gesagt habe, ich mache einen Klassik-Sender in Zürich. Ich habe ein Opus-Radio gemacht und gesagt, wenn Sie die Klassikmusik lieben, kaufen Sie sich doch ein paar CDs, oder? Und wenn man Kino liebt, dann kann man doch Kinobillett kaufen. Wo man nicht gerade Oliver Stone und einen Film kaufen, oder?
Das ist absolut so. Klar, wenn man dort andere Vorstellungen zum Teil hatte. Mir ist es natürlich auch, es ist nicht um einen Oliver Stone oder um die grossen Namen gegangen, sondern an sich um Geschichten. Aber das ganze Business ist eben tatsächlich sehr, sehr komplex. Und dieser Komplexität bin ich sicher vor allem nicht in diesem Nebenamt ganz sicher
gewachsen. Aber es ist sexy. Es ist natürlich sexy. Film, oder? So viele Leute sind in die Traumwelt Hollywood gegangen. So viele Leute hat man die Traumwelt verkauft. Träume, alle die Möglichkeiten. Und die Realität ist dann zum Teil eben ein bisschen weniger attraktiv gewesen. Dann hast du aber irgendwie eine andere, was soll ich sagen, Träumwelle verwirklichen. Hast du immer noch genug Spielgeld gehabt?
Also ich habe auch einen Gastrobetrieb, habe immer noch einen tollen Gastrobetrieb in Zürich, die Rösterei.
Wie bist du denn dort dazu gekommen?
Dort bin ich eigentlich durch meinen Bezug zu Zermatt dazu gekommen, aus der Freundschaft mit Heinz Julen raus, aus Zermatt. Das ist dort
ein Künstler und Hotelier.
Genau.
Sehr eine spezielle Person und spezielle Figur, sehr originell. Was mich immer gewundert, wie schafft er es wirtschaftlich mit seinen zum Teil wirklich ihren Ideen, sich über Wasser zu halten?
Ja, er schafft sehr gut, würde ich sagen. Und ich habe dort mit ihm zusammen den Gastrobetrieb zum
Feld betrieben. Was ist der Zusammenhang zwischen Zermatt und der Rösterei in Seal City?
Das ist vom Heinz Julen eingerichtet. Das wären so quasi unsere. Also ich sehe, du bist in dem Fall noch nicht der Rösterei.
Doch, es sieht der Julen-mässig aus.
Er hat das eingerichtet und ich bin durch ihn quasi die Rösterei zu der Rösterei gekommen.
Aber du hast ja keine Ahnung von Gastronomie.
Nein, also ich habe natürlich gemeint, ich bin ein super Gast in der Gastronomie gewesen, schon vorher immer. Ich habe gemeint, das schon. Und das Business ist eben auch komplexer, als man meint.
Genau, aber du hast nicht gedacht, du wirst Beizer und stehst hinter der Bar.
Nein, ich hätte mir das eigentlich schon können vorstellen. Aber in dieser Situation hatte ich natürlich viele verschiedene Sachen. Mhm. Das hätte mir das schon können vorstellen. Und ich habe eigentlich immer gesagt, also wenn mir dann alles irgendwie misslingt, dann kann ich dann in Service.
Aber also, das meinst du nicht ernst, oder?
Doch.
Gut, aber hast du nie gemacht?
Nein, also bis jetzt nicht.
Gut, aber du hast ja noch irgendwie, glaube ich, hast noch ein Restaurant, glaube ich, jetzt in Zermatt und noch ein Bar in Berlin. Also irgendwie langsam bist du ja multinational in der Gastroszene tätig. Und kannst denn du die Leute irgendwie einschätzen? Ich meine, wir kennen ja eben den Dieter Meier, du hast vorher erwähnt, der hat auch ein Restaurant und der hat Weinhandlung und all die Sachen. Kann man dann da irgendwie sich ein gewisses Know-how erarbeiten, um zu wissen, was ist gut, wer ist gut und was ist nicht gut?
Ja, das kann man schon. Und gerade in der Gastronomie, aber wie allen anderen Themen auch, ist einfach die richtigen Leute zu finden, ist das Wichtigste. Und das ist mir sicher nicht immer gelungen, in allen Bereichen nicht, aber da lernt man halt schon dazu. Und gewisse Sachen brauchen einfach Zeit, bis man reinkommt. Gastro ist auch so, man kann schnell viel Geld verlieren und man muss recht hart kämpfen, dass man etwas zurückverdient.
Und wie steht es jetzt mit der Rösterei?
Nein, mit der Rösterei steht es super. Also das ist im Moment einer von unseren Engagements, der uns super Freude macht, wo wir wirklich ein tolles Team haben.
Ist auch ein toller Ort und eben schön eingerichtet, ja. Das muss man sagen. Wunderbar. Also jetzt kommen wir langsam richtig Zermatt. Das liegt dir ganz besonders am Herzen. Aber bevor wir da etwas hören, machen wir noch mal Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel heisst Candlelight und der ist nämlich geschrieben von James Walsh von Star Sailor und interpretiert von Ray Garvey, wo wir früher noch die Band Raymond hatten. Die sind beide zusammen noch bei uns am Unplugged. Also nur Star Sailor ist im Programm. Der Ray Garvey kommt auch noch als Gast. Und ich habe die so eingeladen, aber ehrlich gesagt nicht mal gewusst, dass die zusammen einen Song haben geschrieben. Und das hat mir erst letzten Sonntag den Ray dann erzählt. Und darum finde
und den ich, hören wir jetzt?
Den hören wir jetzt, wenn du da richtig Knopf drückst.
Mach ich doch immer.
Candlelight, he could not believe his eyes. Those rosary beads lying by his side. Was this a fun farewell? Was all I needed to hear to pull me through. You said, oh my son, don't give up so easy. Oh my son, do this one thing to please me. Oh my son, all I ask is you survive.
Bei mir ist der Thomas Stärchi. Ein Mann mit vielen Ideen und sogar dem nötigen Kleingeld, die umzusetzen. Also, man kann ja gar nicht alles aufzählen, was du gemacht hast. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die heisst Tom Talent. Bist du da gemeint?
Also, Tom Talent, das ist die Mutterfirma, das ist unsere Holding. Und ehrlich gesagt haben wir das so ein bisschen abgeschaut an dieser Kleiderfirma Tom Taylor. Aha. Und wir haben gesagt, Talent ist so das Thema mit den kreativen Themen, aber auch den Human Resources Sachen, die wir immer noch machen und die ja Jobs waren, wo das so ein bisschen Klammern ist von dem.
Gut, und dann hast du dann verschiedene Sachen. Zum Beispiel, da hast du ein Internetportal in Berlin, das heisst Twisper. Da bist du in einen Markt reingegangen, der eigentlich schon ein bisschen besetzt ist, eben anders als das mal bei jobs.ch. Ist es ein bisschen schwieriger gewesen, dort richtig Wellen zu werfen, oder?
Also besetzt ist in dem Sinn Berlin vielleicht ein bisschen als Start-up-Kapital.
Aber TripAdvisor ist natürlich der, glaube ich, Marktleiter.
Ja, der Ansatz, den wir dort gewählt haben, ist sicher ein anderer gewesen. Und man muss die Einschränkung machen dazu, wir sind jetzt da in der Form, wie wir das gemacht haben, nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft haben. Wir haben aber neue Ideen, neue Projekte, die wir jetzt daraus machen, wo ich sehr zuversichtlich bin, dass die werden funktionieren, die eben ein bisschen lokaler ausgerichtet sind. Aha. Das kommt eben oft dann nicht auf Anhieb so raus, wie man meint. Ich glaube, Qualität vom Unternehmer ist dann, dass er schauen kann, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Dass man relativ schnell lernen kann und dann eben adaptieren.
Und du hast jetzt gelernt, können loszulassen, oder?
Das ist
schwierig.
Ich probiere mich selber immer in den einzelnen Rollen und Funktionen ein bisschen überflüssig zu machen. Und dazu gehört immer natürlich loslassen.
Nein, aber loslassen Sachen, Projekte, die nicht fliegen, dass man die loslassen, bevor einfach Verluste dann doch so in eine Dimension kommen, wo es wehtut.
Ja, da so. Und vor allem zu dem Zeitpunkt, wenn ich halt wenn wir als Team keine konkrete Perspektive mehr sehen, dann muss man einfach da auch das handeln. Auch zu einer Niederlage mal können stehen.
Eben, aber so Leute entlassen. Ich weiss, wie viele Leute hast du gehabt dort in Berlin? 20. Das ist natürlich gut in Berlin. Die kosten fast nichts, oder? Ein Drittel von der Schweiz, oder wie viel? Dann ist das auch nicht so wahnsinnig teuer. Aber dann die Leute entlassen, gerade so en masse, ist ja vielleicht auch nicht so locker.
Nein, das ist sicher nicht locker. Und in diesem speziellen Fall, sagen wir mal, hatte ich dort vielleicht ein Geschäftsleitungsteam gehabt, das das ein bisschen allzu ambitioniert aufgebaut hat. Ich war selber ein bisschen zu wenig dahinter gewesen. Und das sind natürlich dann schmerzhafte Schnitte, das ist so.
Aber eben, hast du denn nicht das Gefühl, du verzettelst dich? Du hast noch Sachen wie Synergy, Cinnamon, Teleboy, Event Booster und so weiter und so fort. Also du hast einen richtigen Bauchladen von Firmen und Sachen, wo du tätig bist. Und da frage ich mich, bist denn du ein Arbeitstier, wo du ununterbrochen per was weiss ich, entweder per Blackberry oder per sonst oder per Handy laufend jeden Tag Zahlen bekommst und die kontrollierst?
Nein, ich bin überhaupt kein Arbeitstier und Bauchladen finde ich nicht so einen tollen Begriff.
Einfach, wo man viel im Angebot hat.
Nein, wir sind eine Unternehmensgruppe mit rund 200 Mitarbeitern und etwa 50 Millionen Umsatz und das beinhaltet 10 Beteiligungen. Und eigentlich ist praktisch bei jeder Beteiligung ist der Geschäftsführer irgendwo mitbeteiligt.
Also Beteiligungen heisst Mehrheitsbeteiligung?
Es ist in den meisten Fällen sind es Mehrheitsbeteiligungen.
Mehrheitsaktionär.
In den meisten Fällen ja, ist das gut. So. Aber wir haben auch ein paar 50-50 Beteiligungen und wir haben auch eine Minderheitsbeteiligung aus von der Holding aus.
Und was hat jetzt wirklich funktioniert nach jobs.ch? Wirtschaftlich gesehen.
Lustigerweise sind es zum Teil Sachen, die wir mir immer so ein bisschen als Hobby angelastet haben. Also eben beispielsweise Rösterei, die wir erwähnt haben, wo wir in 5 Millionen Umsatz sicher einer der grössten Gastro- und erfolgreichsten Gastrobetriebe ist. Das Thema Unplugged, das funktioniert, das schwarz schreibt, aber auch Teleboy und Cinnamon, das sind alles Sachen, die funktionieren.
Ich kann sagen, das ist nicht deine Kernkompetenz? Eigentlich nicht. Direkt.
Also ich sehe natürlich das Unternehmertum als meine Kernkompetenz. Also ehrlich gesagt, ich habe in jedem Betrieb halt x Leute, die mir etwas vormachen können. Sei das Programmierer, oder sei das Köche, oder sei das Journalisten.
Aber kannst du mit denen mindestens reden auf einer Ebene, dass du denen mindestens die richtigen Fragen kannst stellen?
Bilde mir ein. Sonst müsstest du natürlich sie direkt fragen. Ich bilde mir sie, schaue so Kommunikation als eine meiner Stärken. Aber okay. Ich hatte sicher in den letzten Jahren auch Phasen, wo ich auch ein bisschen überfordert war. Ah, ja. Oder? Und tatsächlich, das mit der Verzettelung, das war sicher bis vor 2 Jahren irgendwo ein bisschen der Fall gewesen.
Aber ist das ein bisschen ein Drang gewesen, einfach möglichst viele Sachen zu machen?
Möglichst viel würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, ich habe das ein oder andere ein bisschen falsch eingeschätzt. Und ich würde sicher sagen, im Nachhinein ist mir vielleicht ein bisschen übernommen. Es sind auch wahnsinnig viele Sachen, natürlich, die einem hergetragen werden. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
Ja, komme ich auch hier und da in die Situation hin. Aber ich bin ja nicht ein Investor, du ja auch nicht.
Nein.
Sondern du bist die Welt wieder teilt, die Investoren und Unternehmer. Du bist auch Unternehmer,
ich bin auch Manager, oder?
Ja, genau. Aber ich habe jetzt gelesen, in der Bilanz bist du in den 300 reichsten Schweizer, bist du eingeteilt in 100 bis 200 Millionen. Ich könnte das nicht genau kontrollieren. Also zu viel vom Spielgeld ist noch nicht weg, wenn das einigermaßen richtig sein sollte, was da drin steht.
Es ist aber übertrieben, ich würde überschätzt.
Du bist überschätzt? Ist das angenehm, wenn man in dieser Liste ist?
Nein, es gibt eigentlich keinen konkreten Vorteil daraus.
Ja.
Dass es irgendwie, ich weiss nicht, irgendeiner Eitelkeit wird frönen. Aber,
die hast du nicht. Aber du hast ja die Eitelkeit auf eine andere Art und Weise gefrönt. Zum Beispiel bei den Autos, oder? Maserati, Bentley, was hast du noch alles gehabt? Oder hast du noch?
Also im Moment bin ich da mit einem Smart hergefahren. Immerhin ein Brabus Smart, muss ich sagen. Der Bentley ist mir zweimal von der Haustür gestohlen worden. Und dann habe
ich wohnst ja in einem ganzen Slumquartier, oder?
In Wollishofen?
Nein, direkt am See, in der besten Lage. Dort, wo alle die grossen Werbeagenturen ihre grossen Väter in den 70er, 80er und 90er Jahren gemacht haben, dort residierst du, also mit eigenem Bootsplatz, oder?
Das ist ein Haus von der Stadt, das ich mieten konnte, wo unter den Büros sind und die wohnen oben dran. Wird immer ein bisschen ausgelacht. Dass ich so lange im Geschäft wohne, oder?
Ja, aber es ist ja grossartig, oder? Ich kann mir vorstellen, die Miete ist nicht ganz günstig.
Es ist ein ganz tolles Haus. Mhm. Aus meiner Sicht ist es das tollste Haus am See in der Stadt Zürich.
Und ich
sicher, sehe mich sehr privilegiert, dass ich dort da wohne.
Also, jetzt reden wir von Zermatt. Was war denn deine ursprüngliche Beziehung zu Zermatt, dass du gesagt hast, dort wollte ich ein Festival machen? Weil das kommt einem ja nicht zuerst in den Sinn, oder? Ist eigentlich nicht der Ort, wo man am leichtesten ankommt.
Nein, es ist ungefähr so weit, wie es geht, etwa von Zürich aus. Zermatt, wenn man noch in der Schweiz bleiben. Aber ich habe mich so ein bisschen verliebt in den Ort, eigentlich vor rund 10 Jahren. Und habe dann auf phasenweise den Winter dort verbracht. Habe Gastrobetriebe gehabt, unter anderem das Vernissage von Heinz Julenpachter gehabt, wo ein grosser Raum ist mit Bühne, Kino und so weiter. Und eigentlich wollte etwas schaffen, das kulturell und auch nachtlebensmässig Zermatt ein bisschen bereichert. Und habe das mit meinem damaligen Eventmanager Marco Oder zusammen haben wir dann das Festival gegründet im 07.
Und das ist jetzt also im 7. Jahr, glaube ein Jahr ist es ausgefallen, weil es dort Problem gegeben hat. Heisst Zermatt, unplugged 5 Tage, geht jetzt 14. bis 18. April. Also mit Big Names, Anastasia, Patricia Kaas, James Blunt, Melissa Etheridge, Travis Sina, wo wir vorher gehört haben, Christina Stürmer und so weiter und so fort. Wow, das ist also schon noch mutig, oder nicht? Oder mittlerweile so etabliert, dass es einfach funktioniert?
Ja, also rückwirkend gesehen sicher eine Kombination von mutig und fast naiv gewesen, so etwas nicht oben zu machen. Ja, doch. Weißt du, manchmal eine gewisse gesunde Naivität hilft dem tatsächlich.
Don't tell me. Macht man manchmal Sachen und sagt, oh mein Gott, wieso bin ich hier auf die Idee gekommen?
Ja, und dann plötzlich aber passiert es trotzdem, dass etwas einem fast wie im positiven Sinne noch rechts überholt, wo dann fast schöner dasteht und mehr glänzt, als man gedacht hat. Und ehrlich gesagt, sehr matt anplagt ist für mich so etwas, wie sich das heute präsentiert, wie das ankommt beim Publikum, was so das Feedback von der Künstler und von den Medien, das tut eigentlich so ein bisschen meine kühnsten Träume, die wir mal hatten, fast ein bisschen übertreffen.
Nach dem Kino kommt Musik als grosse Liebe auch irgendwie beruflich können umsetzen, ein bisschen mit mehr Fortunen als jetzt beim Kino. Aber unplugged, ist denn alles unplugged dort? Oder ist das einfach eine Brand, die man mal genommen hat?
Unplugged ist das Konzept, also das Schwergewicht ist auf akustische Musik und die Künstler sie sind entweder akustisch unterwegs oder ihre Shows umarrangieren. Das heisst, es ist eine Art Garantie, dass du immer eine spezielle Show bekommst. Der Name ist übrigens von Chris von Rohr.
Ah ja?
Ja.
Okay.
Wo wir noch nicht ein Singer-Songwriter-Festival eigentlich machen und der Marco, mein Partner, dort hat gefunden, eher so akustisch. Und der Chris hat gefunden, sag doch dem einfach zehnmal Unplugged. Ist doch geil.
Ich glaube, das ist von MTV, hat er das irgendwie mal übernommen. Weil dort hat es, glaube ich, mal so eine Sendung gegeben.
Ja, klar.
Oder ist das jetzt auch logistisch zu machen? Da können wir, glaube ich, 26'000 Leute dort rauf mit dem Bähnchen dort hinten fahren. Die müssen ja übernachten. Gut, Ende April ist wahrscheinlich Platz in dem Hotel, dann ist die Hauptsaison vorbei. Aber da kann ich mir vorstellen, logistikmäßig ist das also nicht ganz banal.
Also was Gäste anbetrifft, ist natürlich Zermatt in Logistik sehr geübt. Oder? Der Ort ist ja über ein Neujahr natürlich total voll. Ist schon die letzten Wochen voll gewesen mit bis zu 30'000 Gästen. Und das Komplizierte ist eher das Material. Mhm. Wenn die Lastwagen mit dem Zelt, mehr als grosses Zirkuszelt, hat das Strässli, das ja gar nicht eine öffentliche Straße ist, hochkommen, das ist manchmal fast so Millimeterarbeit.
Ehrlich. Aber jetzt eben, Unplugged ist natürlich gut, dann müssen wir nicht die grossen Anlagen bringen von den Künstlern. Wenn die noch akustisch spielen, ist das auch einer der Gründe?
Teilweise war das natürlich eine Überlegung. Mhm. In der Realität ist es natürlich gleich so, dass relativ viel Technik aufgeschleift wird, weil halt auch die akustische Musik gut muss und wo verstärkt sein.
Was ist denn eigentlich deine Lieblingsmusik?
Meine Lieblingsmusik sind so Singer-Songwriter-Geschichten.
Okay. Die kannst du dir anhören. Hast du natürlich einen Festivalpass, nehme ich an.
Ein Festival? Ich lese noch einen Grossteil von den Künstlern aus. Oder von
ja, wirklich? Aber die Verträge machst du auch, oder?
Also, ich habe ein Team, das das organisiert und jetzt mache die Verträge nicht mehr selber.
Und wer wäre ein Künstler oder was wäre ein Künstler, der unbedingt mal dort wird, ist unplugged?
Also mein Lieblingskünstler, wo mir bis jetzt noch keine Chance hatte, das wäre George Michael.
Und warum der George Michael?
Ich finde, das ist immer noch für verhältnismässig junge Jahre, hat einfach eine unglaubliche Schaffenskraft gehabt und unglaublich viele tolle Songs gemacht, die sich super für den machen, akustisch arrangiert.
Also 150 Jahre ist jetzt die Matterhorn Erstbesteigung dieses Jahr. Ich glaube, da machen wir noch etwas Spezielles. Machen wir jetzt ein bisschen Werbung, he?
Wir haben von Tom Talent aus haben wir so ein Projekt mit initiiert. Das ist das Freilichttheater, das die Geschichte nacherzählt. Dort sind wir aber unternehmerisch nicht mehr mit dabei. Haben einfach mitgeholfen, dass wir es so ein bisschen auf die Beine bringen und sind gespannt, wie das rauskommt.
Und aber ist schon speziell das Jahr, das Ganze? Oder wird immer grösser oder ist jetzt die Limite erreicht?
Also unser Festival ist nicht direkt in diesem Zusammenhang. Ja. Also steht nicht direkt in diesem Zusammenhang. Es sind im Sommer dann die Aktivitäten und auch das Freilichttheater läuft dann, glaube ab dem 9. Juli über zwei Monate auf dem Riffelberg.
Also, wir sind schon fast am Schluss der Sendung. Ich habe noch Zeit für zwei, drei Sachen, die ich ansprechen will. Und auch noch zwei Musiktitel. Was ist der zweitletzte Titel jetzt?
Das ist «Remember» und das ist von der Band Sunset Suns, eine ganz neue Band aus England, die bei uns auf der New Talent Stage spielt. Und das auf Radio 1 so mal ganz frische Musik präsentiert.
Oh, danke fürs Kompliment.
I win, you lose. Remember days when we were all alone. If you would ever leave me, I would call your phone. We would talk for days and never leave my home. I think about it. Always found a reason to be strong upon. Always wondered if and when you break my heart, you would try and argue with me from the start. I can live without it. Come on and baby, take my hand. With you, I'm so beside, but we can never be one with an open sky. I think about it. Never took the time to ever wonder why. Could have been the cause that we'd be laugh or cry, but we would never learn because we both denied. I can live without it. Come on, and baby, take my hand now. Remember when we used to say now. Swear it all be kind, and swear we always hide it. Get tired of being disregarded. You wonder why you're broken. Time to fall.
Thomas Stärchi, du hast mal gesagt, mir ist es nicht ums Geld gegangen. Du hast eben in jungen Jahren sehr viel Geld verdient. Ist das vielleicht auch eine Ausgangsbasis, dass man Sachen macht, wo man vielleicht eben so sagt, eben, ich mache es gerne, aber vielleicht wirtschaftlich habe ich es nicht so genau überprüft, aber der Fun soll es irgendwie ausgleichen.
Ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen so. Ob schon ich bei allem immer gesagt und immer im Hinterkopf hatte, es soll etwas sein, das nachhaltig funktioniert.
Hofft man natürlich, aber eben.
Hofft man, und da muss man halt dann manchmal schon Konsequenzen ziehen.
Ja.
Ich wollte nie etwas aufbauen oder ein Firmennetz oder irgendwelche Aktivitäten, die einfach auf Dauer an meinem Tropf hängen.
Nicht. Also du hast nicht eine Art Steve Jobs sein oder Mark Zuckerberg.
Steve Jobs ist ein schlechtes Beispiel für jemanden, der die Firma an seinem Tropf hängt.
Okay. Gut, also, du bist eigentlich relativ wenig in den Medien gekommen, in letzter Zeit, aber einmal, glaube ich, in einem Zusammenhang, der für dich überraschend war, und zwar, nachdem der Toni Bortoluzzi sich wirklich auf eine ganz, was soll ich sagen, primitive Art und Weise über Homosexuelle geäussert hat, ganz blöde Sprüche gemacht hat, hat die Schweizer Illustrierte da irgendwie eine Gegenkampagne wollen machen und hat dann da 32 Rosen für Schwule verteilt, ja, Michael von der Heide, Walter Andreas Müller, Dani Vorler, Leonard und auch an Thomas Stärche, und du bist damit eigentlich geoutet worden. Das hast du vorher nicht gemacht. Wie ist das bei dir angekommen?
Also ich bin ein bisschen überrascht gewesen, ja, im Nachgang dann am Chefredakteur geschrieben und eigentlich grundsätzlich für die Rose dankt. Das ist eine sympathische Aktion gewesen, aber ich schaue mich eigentlich nicht als Person vom öffentlichen Interesse an und ich habe nicht das Gefühl, dass es nötig ist, seine sexuelle Präferenz irgendwie nach außen zu kommunizieren oder zu definieren.
Hast du nicht gemacht? Hast du das als Eingriff in deine Privatsphäre empfunden?
Nein, es hat sich eine sympathische Aktion gefunden, wo mich einfach ein bisschen dort überrascht hat.
Und die Leute haben dann wie reagiert auf das? Dein Umfeld?
Also mein Umfeld weiss das.
Ja, das ist klar, aber wie auf die Aktion? Die Zeitung dachte, hey, jetzt stehst du da auf dieser Liste und so.
Ja, also Grosswellen hat es nicht, vielleicht von 2-3 Leuten angesprochen worden, aber Grosswellen hat es das nicht geschlagen.
Mhm.
Also ich lebe ja nicht irgendwie so ein Leben in der Closet. Mich hat es einfach gewundert, weil ich nicht eine öffentliche, von mir aus kenne ich eine öffentliche Person.
Ja, mal
bin.
In der Liste von der 300 reichsten Schweiz.
Ja, jetzt nach heute natürlich bin ich schon.
Das ist klar, jetzt wird das Leben anders. Jetzt finden die alle dich der coolste, wirklich der hottest guy around, oder? Und dein Leben wird sich ab heute total verändern. Ich finde dich wirklich sehr sympathisch und ich finde es auch außergewöhnlich, wie du mit allem umgegangen bist, mit dem Erfolg, mit dem Misserfolg, mit all diesen Sachen. Und da kann man sich wirklich vorstellen, dass du jetzt doch immer noch nicht desillusioniert bist, dass du sagst, jetzt mache ich gar nichts mehr Neues. Oder? Machst du wahrscheinlich immer wieder neue Sachen?
Wir machen laufend neues. Wir haben 3 neue Projekte das Jahr. Das nächste heisst Katzentisch. Das ist so ein Yield-Management für Restauranttisch. Das geht jetzt dann im Mai los.
Was heisst das?
Katzentisch.
Aber Yield-Management für Restaurant?
Für Restauranttisch.
Was heisst das?
Das heisst, dass die tollen Restaurants, so wenn die mal eine No-Show haben oder einen Tisch mal an einem Abend nicht frei, können die das über uns ausschreiben und das mal besetzen
lassen. Ah, das ist so eine Art, wie heisst das? Auf eine Art und Weise einfach den Lückenfüller.
Es gibt bei den Hotels gibt es, oder? Bei Restaurants gibt es eben noch nicht.
Und das probieren wir in Zürich aus. Und dass man dann nebenan jemanden Sitz hat, der es zum halben Preis bekommt, zu essen.
Nein, das ist nicht der halbe Preis. Du findest es ja dann noch lässiger, wenn du als vollzahlender Gast dort bist und hast ein volles Restaurant mit lässigen Leuten.
Oder? Ja gut, aber eben, es ist ja immer ein heikel in den Flugzeugen, wenn man plötzlich merkt, er hat noch ein Viertel zahlt, nebenan, weil er ein bisschen anders
bucht. Fragst du oben?
Nein, aber wenn der Verdacht da ist, habe ich überzahlt, dann hat man das Gefühl, ich habe eventuell überzahlt. Das ist kein gutes Gefühl, oder? Ja. Dann fühlt man sich als der Dummi, oder? Könnte man sich als der Dummi fühlen?
Ja, ich glaube, in diesem Fall wird das nicht so ein Problem sein, sondern das ist eigentlich mehr etwas, wo man natürlich auch die tollen Gäste belohnen kann und wo man als Restaurant mal etwas Neues anspricht.
Okay, ist das ein bisschen Groupon-mässig, das Ganze?
Nein, überhaupt nicht. Da würde ich mich sehr davon abgrenzen, weil sonst würde ich nämlich mit der Rüsterei auch nicht mitmachen.
Okay. Ja, vielleicht machst du es mit der Rösterei mit, weil damit dort kleine Probleme gelöst werden können, leere Tisch.
Ja, das ist ja so. Mhm. Natürlich, wir haben ja tatsächlich auch ab und zu einen leeren Tisch, das ist ja so. Oder?
Und
den möchte ich gerne füllen.
Genau. Okay, danke vielmals. Also kommen sicher noch ein paar zusätzliche Ideen. Was haben wir als letzten Titel, Thomas?
Als letzten Titel haben wir von Mick Hacknell, der war letztes Jahr bei uns am Zermatt Amplag, das ist ja der Simply Red sozusagen. Und den Song habe ich erst im Nachhinein entdeckt, Hope There's Someone.
Okay.
Wunderschön.
Danke vielmals, dass du gekommen bist. Sehr spannend, sehr interessant. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
I die, will I go? Hope there's someone who will set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I rest my
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.